Ich kann nicht mehr. Elia, so haben wir gehört, war sehr motiviert, bewegt, etwas für Gott zu tun. Und ich denke, das macht seine Geschichte zu der Geschichte von einigen von uns. Macht seine Geschichte zu deiner Geschichte. Und das, was wir bei Elia sehen, verläuft in vier Phasen. Und in diesen vier Phasen der Erschöpfung und zur Wiedergewinnung neuer Kraft befinden auch wir uns. Und ich möchte mit euch diese vier Phasen in dieser Predigt einmal abschreiten, um zu sehen, wo du dich aufhältst. Elia steht in der Auseinandersetzung mit dem König Ahab und wie sich herausstellt, noch viel mehr mit der Königin Isabel. Isabel, ein ganz besonderer Charakter von Frau, geradezu sprichwörtlich. Eine, die nachsetzt, die nichts anbrennen lässt, die durchzieht. Und dann sind da noch die Baalspropheten, um die sich der Elia auch kümmern muss. Und die Anbetung der Götter dieser Propheten des Baals, die hatten das Volk entzweit, durcheinandergewürfelt, von Gott abgebracht. Und nun kommt es quasi zum High Noon der Auseinandersetzung, quasi zu einem spirituellen Kräftemessen, so beschreibe ich das mal, zwischen Elia und dem Baalspropheten. Es wird Feuer gemacht, es fällt Feuer vom Himmel oder auch nicht. Auf jeden Fall, Elia geht aus dieser Auseinandersetzung, dieses spirituelle Kräftemessen als Sieger hervor. Und dann packt den Elia die Angst. Und er hat im Hochgefühl seiner Macht etwas getan, was, so lesen wir, ihm nicht aufgetragen war, aber wozu ihn sein Sieg wohl verleitete. 400 Baalspropheten geköpft. Ein Blutrausch. Und Elia, der Bote Gottes, mitten darin. Und jetzt packt ihn die Angst, vielleicht auch aufgrund der Schreckensbilder, die ihm vor Augen stehen. Jetzt ist ihm Königin Isabel auf den Fersen und die sind auf Rache. Und so kommen wir zur ersten Phase. Elias akute Erschöpfung durchläuft vier davon und die erste, hohe Motivation und tiefer Fall. Ihr Lieben, Siege, ob groß oder klein, kosten immer Kraft. Jede Auseinandersetzung erschöpft. Siege, ob groß oder klein, kosten Kraft. Und bei Elia resultiert aus seinem Sieg nicht Euphorie und Freude, sondern große Mutlosigkeit. Vielleicht hast auch du schon in solchen Kampfauseinandersetzungen bestritten und gesiegt und danach bist du nicht begeistert und wohlauf, sondern mutlos und am Ende. Nach großer Kraftanstrengung überfällt Elia die Angst. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Da läuft einer um sein Leben, auch das sprichwörtlich. Die Alternativen, die Elia noch sieht, sind sehr eingegrenzt. Für ihn gibt es nur noch Flucht oder Angriff und er entscheidet sich jetzt für die Flucht. Der Angriff hat ihn dermaßen ausgepowert, jetzt bleibt ihm nur noch die Flucht. Da fürchtete er sich und lief um sein Leben. Zu jedem Sieg gehört ein Kampf. Und wir kämpfen viele unterschiedliche Kämpfe und auf unterschiedliche Weise. In diesen Tagen schaut ihr vielleicht wie ich dann und wann einmal die Olympiade. Und was ja ein faszinierender Sport ist, weil er sich fast im Stillstand vollzieht, ist das Ringen. Seit wenigen Jahren gibt es auch das Frauenringen. Also ihr dürft euch mit angesprochen fühlen. Männer und Frauen ringen miteinander und da passiert fast gar nichts, sondern sie sind ineinander verkeilt und es ist ein Drücken und ein Schieben und ein Heben und ein Ringen. So kann Kampf aussehen. Es geht nicht eigentlich vor und zurück in deinen Auseinandersetzungen, in deinem Kampf, sondern es ist ein Drücken, ein Schieben, ein Ringen, ein Heben, ein Ausheben. Oder eine andere Sportdisziplin, das Boxen. Auch so kann der Kampf aussehen. Ein Hieb genügt, der muss sitzen. Ein gewaltiger Schlag auf den Kinnknochen. Ein gewaltiger Schlag in die Magengrube, ein wuchtiger Schlag, der deinen Gegner zu Fall bringt. Auch so kann dein Ringen, dein Kampf aussehen, dass du dir überlegst, wie platziere ich den entscheidenden Schlag in der Auseinandersetzung mit meinem Arbeitskollegen, in der Auseinandersetzung mit meinem intellektuellen Feind. Und dann gibt's da noch die Grabenkämpfe, die vielleicht die sind, die wir am meisten kämpfen, die wir kennen aus der Politik und die wir kennen im Privaten, in Familie, in Ehen, in Beziehungen, im Beruf. Wir verschanzen uns, haben uns eingegraben. Dann und wann strecken wir den Kopf mal raus, schauen, sortieren die Lage und ziehen uns wieder zurück. Und so geht es dahin, Woche für Woche, Monat für Jahr, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es gibt Grabenkämpfe, die wollen einfach kein Ende nehmen. Aber sie zahlen einen hohen Blutzoll. Ja, und dann gibt's noch die offenen Schlachtfelder. Die offenen Schlachtfelder ohne schützende Deckung, wo du hineinrennst in den Konflikt, kostest dich Kopf und Kragen, egal, Verluste zählen nicht. So ein offenes Schlachtfeld mit gezogenem, gezücktem Schwert liegt wohl hinter dem Elia. Und meine Frage, die ich euch anzeige, ist die erste zur Phase 1. Gegen was oder mit wem zu kämpfen bist du müde geworden? Was ist dein Kampf? Gegen was und gegen wen? Und bist du darüber müde geworden? Phase 2. Die Luft ist bei Elia raus. Elia hat sich verausgabt. Ich kann nicht mehr, sagt er. Ich bin am Ende. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der Elia mag keinen mehr sehen und er mag keinen Menschen mehr um sich haben. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du einfach den Menschen fliehst. Es ist dir zu viel. Es sind dir sogar die eigenen Familienangehörigen zu viel. Und du schließt die Tür hinter dir ab und ziehst die Bettdecke über den Kopf. Und so flieht der Elia vor seiner Aufgabe und er flieht vor dem Menschen und er lässt seinen Diener zurück und wandert alleine weiter. In der Einsamkeit dann ist er seinen Gedanken ausgeliefert. Die tragen ihn aber nicht mehr weit. Die Motivation, das, was ihn in Bewegung brachte, ist weg. Und auch der Auftrag, für den er sich so eingesetzt hat, der ist ihm zweifelhaft geworden. Und wofür tust du deine ganze Arbeit? Und warum rennst du jeden Morgen wieder ins Büro? Und warum setzt du dich immer wieder an den Schreibtisch? Und warum bringst du dich immer wieder in der Familie ein? Und was soll das alles? Die Luft ist raus. Und es erscheint dem Elia ohne jeden Sinn, was er tut und auch was er getan hat. Und seine verengte Perspektive, die spiegelt seine Niedergeschlagenheit wider. Aber völlig allein müsste der Elia ja gar nicht sein. Er selber schickte seinen treuen Diener fort von sich. Und andererseits spürte er gerade jetzt jemanden an seiner Seite, der fehlt. Gerade jetzt spürte, wie sehr er jemand anders brauchte, der ihm zuhört, der ihm gegenüber ist, mit dem er vielleicht nur zusammensitzen kann. Elia verliert sich. Und seine Selbsteinschätzung spricht Bände. Es ist genug. Und ich bin nicht besser als meine Väter. Geradezu ein klassischer Satz. Ich bin auch nicht besser als die anderen. In Erschöpfung oft gesprochen und doch in Wahrheit so unsinnig. Denn wie kommt der Elia um alles in der Welt darauf, auf die Idee, er könnte besser sein als irgendwer anders? Wie kommt Elia um alles in der Welt darauf, dass er stärker ist als alle anderen? Wie kommt er auf die Idee, dass er über anderen steht? Manchmal verbirgt extremes Engagement ausgeprägten Stolz. Und das war wohl auch ein Thema des Elia. Und bei so viel Erfolg, wie er hatte, auch nicht so überraschend. Schwäche, Niederlage, Verlust, Erkrankung, das kann, darf und wird mir nicht passieren. Seine Überzeugung. Vielleicht auch deine? Da siehst du Menschen neben dir am Ende mit ihrer Kraft, siehst ihre Erkrankung, siehst ihre Angst, ihre Verluste. Naja, das kann denen passieren. Mir nicht. Jedem, aber mir doch nicht. Aber dein Körper und deine Seele lassen sich nicht betrügen. Erschöpft zahlst du den Preis in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deinem Glaube und es schleicht sich von hinten an und es wird weniger wie der Sand im Stundenglas. Nach großem Glaubensmut ergreift bleiernde Müdigkeit von Elia Besitz. Da legte er sich unter einen Ginsterstrauch und schlief ein. Phase 2, zweite Frage an dich. Wer sieht dich und wer stützt dich? Wen suchst du und wen schickst du fort? Dritte Phase. Gott kündigt ihm an, Elia, du hast einen weiten Weg vor dir. Und sind wir einmal wirklich in Erschöpfung geraten, dann wird der Weg lang. Es geht nicht schnell zurück. Es braucht seine Zeit. Elia war nicht von Gott und aller Welt verlassen, auch wenn er das so fühlte. Da kommt ein Engel, weckt ihn auf und sagt, steh auf und iss. Gott sieht und hört den Elia und er wendet sich ihm zu. Aber Gott kommt nicht persönlich bei ihm vorbei, sondern er sendet einen Boten vor sich her. Und wenn wir in den Evangelien des Neuen Testamentes lesen, stellen wir fest, dass es Jesus da genauso macht. Er kommt nicht immer persönlich vorbei, sondern wenn er durch die Dörfer zog, so lesen wir, sandte er seine Jünger als Boten vor sich her. So auch hier. Boten Gottes sind Engel. Sie müssen keine Flügel haben. Du kannst anderen Bote sein. Der Bote lässt Elia nicht einfach liegen. Er bietet ihm Stärkung und Nahrung an. Etwas ganz Profanes und doch so sehr wichtig. Schlafen, essen, trinken. Vergiss es nicht, wenn du müde und erschöpft bist. Und auch hier eine Frage in der dritten Phase. Esse, schlafe und trinke ich ausreichend viel oder vielleicht zu viel? Elia isst und trinkt und für eine kurze Zeit kehrt neue Kraft in ihn zurück. Das neue Ziel, die Wanderung zum Berg Horeb, bringt ihn wieder in Bewegung. Da kennt er sich aus, in Bewegung sein, etwas bewegen. Da ist er dabei. Der Elia ist ein zäher Bursche. Er wandert 40 Tage und Nächte und kommt zum Berg. Und dann hat ihn die Erschöpfung wieder. Gerade hast du dich aufgerafft nach einer Ermüdungsphase, hast es wieder gepackt, hast dich gestärkt und jetzt packe ich den Stier wieder neu bei den Hörnern. Und du läufst, aber du läufst nicht lang. Denn die Ermüdung, die Erschöpfung hat dich bald wieder eingeholt. Die Luft ist ein weiteres Mal raus. Warum um alles in der Welt läuft der Elia 40 Tage und Nächte? Warum nimmt er sich nicht 80 Tage Zeit oder 120? 40 Tage und Nächte rennt der Kerl durch. Das ist sein Selbstbild. Die Erschöpfung hat ihn wieder, die Luft ist ein weiteres Mal raus. Und so zieht er sich jetzt zurück in eine Höhle, sucht den Schlaf, findet ihn aber nicht. Die Erkenntnis setzt sich nur langsam durch. Zu viel Anstrengung, zu viel Last, ob körperlich oder seelisch, das vertreibt den Schlaf und vielleicht ist das deine Phase 3. Du bist echt am Ende. Aber Schlaf findest du nicht mehr. Der Körper, die Seele, der Geist sehnt sich nach dem Ausruhen und dreht unendliche Kreise. Und jetzt, erst jetzt, spricht Gott zu Elia. Da hört er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Frage an dich und mich. Weißt du nicht, wer du bist? Findest du nicht, was du willst? Die vierte und letzte Phase in der Geschichte des Elia. Es gilt, das Leck zu schließen. Was machst du hier? Fragt ihn Gott. Was suchst du? Wo hältst du dich auf? Eine Frage, auch die wir in der Bibel mehrfach finden. Schon ganz zu Anfang, Adam und Eva, wo bist du, Adam? Wo hältst du dich auf? Was machst du hier? Warum versteckst du dich? Warum, Elia, hast du dich in eine Höhle zurückgezogen? Diese Frage ist ein ganz starker Impuls. Die Frage nach dir und nicht nach den Dingen, die du tust. Es ist die Frage nach dir. Was suchst du? Was machst du hier? Warum in der Höhle? Es ist nicht die Frage, was tust du? Was leistest du? Was zeigst du? Wie stehst du anderen gegenüber? Was hast du ihnen voraus? Spielt alles gar keine Rolle. Es geht nicht um die Dinge, die es noch zu erledigen gilt oder von dir getan werden könnten. Gott sagt, jetzt wird nicht weitergepumpt, Elia. Jetzt wird das Leck geschlossen. Die Rennerei hat ein Ende. Elia, was willst du hier? Gott traut dem Elia. Gott traut dem Elia zu, dass er die Antwort kennt. Er fragt auch dich, was machst du? Was willst du? Wer bist du? Und diese Frage ist nicht rhetorisch, sondern die ist ernst gemeint. Gott traut es dem Elia und er traut es dir und er traut es mir zu, dass wir diese Frage beantworten können. wenn wir uns denn Zeit nehmen, sie beantworten zu wollen. Er traut ihm zu wissen, was ihn eigentlich ausmacht, wer er im Kern ist. In dir steckt das Vermögen zu entdecken, was du eigentlich willst, was deine tiefen Bedürfnisse sind, was dich ausmacht und was das alles dann mit Gott zu tun hat. Elia ist gewachsen in Phase 4 hinein. Und da hat sich seine Theologie geweitet. Und Gott führt es ihm vor Augen. Ich bin nicht der, der gefallen hat, um dem es darum geht, mordsgroße Dinge in die Welt zu setzen, der Felsen zerbersten lässt, der Feuer ausbrechen lässt, der Blitze vom Himmel schickt, der für Sensationen am laufenden Band sorgt. Gott korrigiert das Gottesbild des Elia und damit ihn selbst und sagt, Elia, das bin ich nicht, das bist du nicht. Und so findet er ihn an langen, leisen Säuseln. Und die Theologie des Elia ist gewachsen, denn da verhüllt er sich. Jetzt hat er was verstanden. Er findet Gottes Nähe und er findet zu sich selbst. Und er findet es zu sich selbst im Gespräch mit Gott. Indem er darauf hört, was Gott ihn fragt und was er ihm sagt. Aber noch versperren alte, oft gedachte, tief eingeschliffene Gedanken und Überzeugungen den Weg. Noch hat Elia seine Antwort nicht gefunden. Und das kennst du auch wie ich. Wir bleiben zu oft an der Oberfläche, fallen zurück in die alten Gedankenspuren, erzählen zum 100. Mal denselben Text in Gottes Ohr. Und genau das tut Elia hier, denn er sagt wiederum, was er schon gesagt hatte, ich bin ein Opfer. Ich allein, sagt er, bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Und die ganze Litanei geht wieder los, die er schon einmal geantwortet hatte in Vers 10. Jetzt kommt sie noch einmal. Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels, die ganze Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Und Gott, was sagt er? Oh ja, Elia, du hast recht, du bist ein ganz armer Schlumpf. Du bist ganz alleine, da ist gar keiner mehr. Nee, sagt er. Elia, hör auf, Unsinn zu reden. Du bist nicht allein. Da sind noch 7000 andere. Da hast du nur kein Auge mehr für. Verliere dich nicht im Selbstmitleid. Rückwärtsgewandte Gedanken und mit Überzeugung sich selbst ins Opfer redend, verlieren wir die wahren Umstände aus dem Blick. Und so kommt Elia nicht weiter. Und jetzt sagt Gott ihm, Elia, jetzt komm mal raus aus der Höhle. Jetzt lass uns doch mal Auge in Auge miteinander reden. Lass mir mal zurück, was du dir so alles da zurechtgelegt hast. Da bemitleidet Gott den Elia nicht, sondern fordert ihn heraus, komm aus der Höhle und tritt vor den Berg, vor mich hin. An wichtigen Schwellen in meinem Leben ist mir das öfters begegnet, dass ich mich in meine Höhle verkrochen habe und habe die alten Gedanken hin und her gewälzt und ach, ich armer Kerl, bis ich die Stimme Gottes hörte, der sagte, komm heraus. Mich ziehst du nicht rein in deine Höhle, Arne. Ich setze mich nicht mit dir dahin. Du sollst mich erkennen. Komm heraus, schau mir in die Augen. Lass uns miteinander reden. Und so hilft Gott dem Elia durch Nachfrage und Korrektur. Dem ihn vorübergehenden Gott darf er nachschauen. Nicht das, was Elia sich erwartet hat. Er darf ihm nachschauen. halten kann Elia Gott nicht. Denn Gott hält ja den Elia. Und halten kannst du Gott nicht in deinem Leben, denn Gott hält dich im Leben mit ihm. Christus rückt uns die Perspektiven zurecht. Er sagt, dein Glaube, dein Leben, alles beginnt mit mir, nicht mit dir. Zu dir als Christ gehört eine realistische Sicht auf deine Gottesbeziehung. Und Gott beweist sich dir und mir nicht in Kraft und Macht und in Jubel und Begeisterung. Feiern dürfen wir, aber nicht unaufhaltsam. Du bildest mit ihm kein Gespann. Und du bildest mit Gott auch kein Team, sondern du bist sein Bote. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nicht die rechte oder linke Hand Gottes. Der kann auch ohne dich und mich, aber wir können nicht ohne ihn. Diese realistische Sicht auf unsere Gottesbeziehung geht dem Elia auf vor seiner Höhle. Ich stehe mit diesem Gott gar nicht im Gespann und ich habe kein Recht, einfach 400 Leute die Rübe abzuhauen und mich darüber noch großartig zu fühlen. Ich bin nur ein Bote. Und Gott erwies sich im Opfer, das gebracht wurde, dass das Feuer, das vom Himmel fiel, Gott erwies darin seine Macht und er braucht es der menschlichen Gewalttat nicht mehr. Boten tragen keine letzte Verantwortung, ihr Lieben. Du trägst sie nicht, ich trage sie nicht. Boten werden geschickt, wie Jesus seine Jünger vor sich her schickte. Aber damit war er selber noch nicht da. Boten werden geschickt. Boten wissen, wo sie hingehören und wo ihr Zuhause ist. Boten ermüden und dürfen sich daher nicht zu viel vornehmen. Und jeder Botendienst endet einmal. Und für Elia war die Zeit gekommen, Vers 15, da befahl ihm der Herr, geh deinen Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort den Hazael zum König von Syrien. Darauf salbte Jehu den Sohn von Nimshi zum König und Israel und Elisha den Sohn von Schafatz zu seinem Nachfolger. Gott sagt dem Elia, Elia, deine Zeit ist gekommen. Geh deinen Weg zurück und salbe Elisha zum Propheten an deiner Stadt. Und die letzte Frage in dieser Predigt an uns, oder die letzte Aussage, du bist wichtig, um anderen Boten zu sein. Aber der einzige Bote bist du nicht. Vielleicht hast du dich in dieser Predigt, in diesen vier Phasen des Elia wiedererkannt. In einer der Phasen, vielleicht mal hier, mal da, das kann sein. Vielleicht in allen vieren. Ganz egal, wo du dich aufhältst, die Botschaft ist, Gott hört und sieht dich. Und er ruft dich und er spricht mit dir und er korrigiert dich und ihm geht's um dich. Und er bringt dich zurück und er bringt dich durch, wenn du mittendrin bist und jetzt schreist, ich kann nicht mehr. Aber Gott kann mit dir. Amen.